das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Sturz von Machthaber Assad in Syrien hat die siegreiche islamistische Miliz Weichen für einen politischen Neuanfang gestellt. So wurde heute der Chef einer Übergangsregierung benannt. Mohammed al-Bashir war zuvor Rebellenführer in der Provinz Idlib und soll zunächst bis März die Regierungsgeschäfte leiten. Außerdem kündigte die Miliz an, sie wolle Handlanger von Assad zur Rechenschaft ziehen. Der frühere Machthaber war äußerst brutal gegen Regimegegner vorgegangen. Unser Korrespondent Ramin Sina erreichte heute vom Libanon aus die syrische Hauptstadt Damaskus.
Anfahrt am Morgen auf Syrien über die libanesischen Berge. Jahrelang wurde uns als ARD-Team die Einreise verweigert. Assad ließ Journalisten von westlichen Medien kaum noch ins Land. Nun, zwei Tage nachdem Assad gestürzt wurde, kontrollieren islamistische Milizen die Grenze zum Libanon. Sie winken fast jeden, der kommt, durch. Willkommen im neuen Syrien, sagen sie. Die Regierungstruppen hätten den Grenzposten kampflos aufgegeben. Wir haben niemanden verletzt, getötet oder geschlagen. Sie haben einfach ihre Waffen zurückgelassen und sind geflohen. Wir haben ihnen Sicherheit garantiert und gesagt, dass wir ihnen nichts tun werden. Jeden Tag kehren Tausende einst geflüchtete Syrer nun in ihr Heimatland zurück. Diese Familie nach mehr als einem Jahrzehnt. Der Mann auf dem Beifahrersitz sagt, ich habe den Weg zu meinem Haus vergessen, aber ich bin überglücklich. Ich bin einst gegangen, da war ich 15 Jahre alt. In der Hauptstadt Damaskus ausgelassene Stimmung. Selfies auf zurückgelassenen Panzern der syrischen Armee. Ein Hauch von Alltag kehrt zurück, die Geschäfte und Banken öffnen wieder. Auch die Straßenrestaurants sind voll. Syrien ist jetzt schöner. Es hat eine Seele. Die Menschen fühlen sich jetzt wohl und sicher. Vorher waren sie hungrig und verängstigt. Sednaya, Assads berüchtigtes Foltergefängnis nördlich von Damaskus. Seit Sonntag wurden alle Häftlinge befreit. Verwandte suchen nach Hinweisen auf ihre verschwundenen Angehörigen. In einem Krankenhaus versuchen sie, zu Tode gefolterte Menschen zu identifizieren. Eine Mutter sucht ihren Sohn. Seit 2013 haben wir nichts mehr gehört, wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Sein Name ist Milad Elias al-Jawabra. Die islamistische HTS-Miliz hat eine Liste von Folterverantwortlichen veröffentlicht und angekündigt, diese zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Bleibt die Frage, welches Recht in Syrien in Zukunft überhaupt gilt.
Und wir fragen nach bei Ramin Sina in Damaskus. Ja, was hören Sie von den Menschen? Wie erleben Sie die Lage in der syrischen Hauptstadt?
Ja, ich erlebe Menschen, die hier wirklich so Tag für Tag leben, die ganz genau hinhören, wie die neuen Regeln der HTS-Miliz sind. Da gibt es jeden Tag neue Regeln und mein Eindruck ist, dass die Leute sich bis dran da wirklich dran halten. Tagsüber ist viel erlaubt, da haben wir die Menschen gesehen auf den Straßen, wie sie tanzen vor Freude. Es gab ein Feuerwerk, das war fast schon wieder das blühende Leben in Damaskus. Aber es gab auch die klare Ansage, abends Ausgangssperre und die meisten Menschen sind nach Hause gegangen. Es sind verhältnismäßig weniger auf den Straßen. Ich erlebe nicht die ganz große Anspannung hier in Damaskus. Ich erlebe viel Erleichterung, aber es gibt auch Ausnahmen. Ich konnte vorhin mit einem Christen sprechen, also jemandem, der einer Minderheit angehört. Und der hat gesagt, hinter der Kamera hat er sich getraut zu sagen, du, es wäre nicht das erste Mal, wenn sunnitische Islamisten Minderheiten im Nahen Osten verfolgen. Er hat sich sicher gefühlt unter Assad, weil der auch einer Minderheit angehört hat. Jetzt geben die islamistischen Milizen bislang doch eine sehr kooperative Wortwahl, aber die Ungewissheit, ob den Worten dann auch Taten folgen werden, das beschäftigt viele hier in Damaskus.
Danke, Ramin Sina in Damaskus. Und indes weitet die israelische Armee ihre massiven Angriffe auf militärische Ziele im Nachbarland Syrien aus. Dabei wurden wie hier Militärfahrzeuge zerstört. Bombardiert wurden laut Regierung aber auch die syrische Kriegsmarine, Chemiewaffenlager und Raketenbasen. Das Kriegsgerät dürfe nicht in die Hände von Extremisten fallen, hieß es. Zudem hat Israel Streitkräfte in die Pufferzone zu Syrien auf den Golanhöhen verlegt. Ein Schritt, der kritisch gesehen wird.
Diese Bilder hat das israelische Militär am Morgen veröffentlicht. Israelische Soldaten auf syrischem Boden. Berichten zufolge seien Truppen bis 25 Kilometer vor die Hauptstadt Damaskus vorgerückt. Das israelische Militär dementiert das. Soldaten seien lediglich in der Pufferzone stationiert, um Israel zu schützen. Die entmilitarisierte Pufferzone befindet sich zwischen Syrien und den von Israel annektierten Golanhöhen. Sie wurde nach dem Nahostkrieg vor 50 Jahren von den Vereinten Nationen eingerichtet. Israel habe außerdem seit dem Wochenende 300 Luftangriffe auf Syrien geflogen, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ziel waren Militäranlagen, darunter Flugplätze, Häfen, ein mutmaßliches Forschungszentrum für Chemiewaffen. Israel etabliert seine Stellung als Machtzentrum in unserer Region. Wer mit uns kooperiert, profitiert. Wer uns angreift, verliert. Wir wollen ein anderes Syrien sehen, das uns und den Syrern nützt. Die Vereinten Nationen üben scharfe Kritik. Wir beobachten mit Sorge israelische Truppenbewegungen und Bombardierungen auf syrischem Territorium. Das muss enden.
This needs to stop.
In Israel befürchtet man, dass sich nach dem Fall des Assad-Regimes in Syrien Islamisten dauerhaft durchsetzen und dann Israel angreifen könnten.
Und wir sprechen mit Björn Dahke in Tel Aviv. Welches Ziel verfolgt Israel denn mit diesen massiven Angriffen in Syrien?
Na, Israel nutzt jetzt das Durcheinander in Syrien, um möglichst viele Waffen dort zu zerstören. 80% der strategischen Waffen sollen schon zerstört sein, schätzt die Armee, große Teile der Marine. Das soll eine Warnung sein an die neuen Machthaber in Syrien. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat angeboten, mit denen zusammenzuarbeiten, aber die dürften nicht wieder gemeinsame Sache machen mit dem Iran oder der Hezbollah oder Israel angreifen. Und um das sicherzustellen, möchte Israel im Süden Syriens eine entmilitarisierte Zone schaffen. Es ist nicht ganz klar, was Israel damit meint, ob damit die bestehende Pufferzone gemeint ist, die Israel übernommen hat, was gegen UN-Resolutionen verstößt, oder ob darüber hinaus israelische Soldaten in Syrien weiter vorrücken. Das ist eine Befürchtung hier in der Region und auch die Vereinten Nationen warnen davor.
Danke, Björn Dahke nach Tel Aviv. Und zur Lage in Syrien und der Region gibt es heute auch einen ARD-Brennpunkt direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Während die israelischen Streitkräfte Ziele in Syrien angreifen, war Premier Netanyahu zu Hause noch an ganz anderer Stelle gefordert. Als erster amtierender Regierungschef Israels musste er heute als Angeklagter in einem Strafprozess aussagen. Netanyahu werden Betrug, Untreue und Bestechlichkeit zur Last gelegt. So soll er etwa Luxusgeschenke entgegengenommen und dafür Gefälligkeiten angeboten haben. Netanyahu hat die Vorwürfe als absurd zurückgewiesen. Die unsichere Lage auf dem Weltmarkt hat auch Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Der Maschinenbau erwartet für das kommende Jahr zum dritten Mal in Folge sinkende Produktionszahlen. Der Branchenverband fordert von der Politik mehr Unterstützung und weniger Regulierung. Auch die Standortkosten seien in Deutschland zu hoch. Das sieht auch ein Maschinenbauer aus Rheinland-Pfalz so.
Geschäftsführer Patrick Clemens hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Seine Firma in der Eifel produziert Spezialmaschinen für Obst- und Weinanbau. Der Betrieb muss ein Umsatzminus von 20% verkraften. Das hat Folgen.
Die Abteilungen sind in einem unterschiedlichen Umfang in der Kurzarbeit, zwischen einem Tag und mehrere Tage pro Woche. Darüber hinaus haben wir alle Kosten generell auf den Prüfstand gestellt.
Zusätzlich sind Mitarbeiter in Frührente gegangen, einige mussten entlassen werden, die Belegschaft verunsichert.
Und dann macht man sich schon Gedanken, wie soll es generell weitergehen. Leute haben Miete zu bezahlen, ihre Häuser zu bezahlen und Angst um den Arbeitsplatz letztendlich, ja.
Bis vor 2 Jahren hat Bernd Clemens den Familienbetrieb geleitet. Er berät seinen Sohn bis heute, hat jahrzehntelange Erfahrung. Für ihn ist die Krise hierzulande hausgemacht.
Die Politik ignoriert es, dass wir eine Rezession haben, versäumt die Maßnahmen zu treffen, die nötig sind für den Standort. Deutschland ist zu teuer. Die Produktionskosten sind zu hoch, die Abgaben sind zu hoch.
Trotz allem hat die Firma ihr Werk vor kurzem modernisiert, etwa eine Photovoltaikanlage gebaut. Für das nächste Jahr ist der Maschinenbauer vorsichtig optimistisch, will seine Geschäfte ausbauen, vor allem im Ausland, etwa in der Türkei.
Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland ist in den letzten Jahren stark gestiegen und sie wird weiter zunehmen. Die Krankenkasse AOK fordert deshalb ein Umdenken in der Pflege. In den Kommunen müssten Beratungszentren sowie Unterstützungsnetzwerke ausgebaut werden. Auch mehr ehrenamtliche Helfer könnten die Pflege ergänzen, wie in unserem Beispiel aus Berlin.
Ältere Menschen, die sich um andere ältere Menschen kümmern. Das ist das Projekt Leben im Kiez in Berlin. Die Ehrenamtler hier helfen ihren Nachbarn bei dem, was der Pflegedienst nicht schafft.
So engagiert die Pflegedienste oder die Mitarbeiter der Pflegedienste auch sind, die Zeit ist viel zu kurz, um auf die Leute einzugehen. Und das sind mechanische Hilfen, die möglichst schnell abgewickelt werden, aber der Mensch bleibt eigentlich auf der Strecke.
Ich glaube, wir müssen der Tatsache ins Auge gucken, dass es so ist, dass eben nicht genug Leute da sind, Fachkräfte, und schnellstens den Leuten andere Hilfsmöglichkeiten bieten.
Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland ist laut AOK stark gestiegen. Von 3,3 Millionen im Jahr 2017 auf 5,2 Millionen im vergangenen Jahr, ein Plus von 57%. Laut AOK könnten Pflegefachkräfte in Zukunft von Caring Communities unterstützt werden, also etwa so, wie es bei Leben im Kiez geschieht.
Ich muss eine Glühbirne auswechseln oder den Einkauf zum Beispiel erledigen oder die Fernbedienung schaltet sich immer wieder um oder auch die digitale Teilhabe. Wer erklärt mir eigentlich WhatsApp, wenn ich mit meinen Enkeln in Kontakt bleiben möchte? Das ist keine Aufgabe mehr von einem ambulanten Pflegedienst. Das kann der gar nicht leisten, aber das kann der Nachbar von nebenan.
Projekte wie Leben im Kiez können eine zusätzliche Hilfe für ältere Menschen sein, die eigentliche Pflege durch Fachkräfte aber nicht ersetzen.
Bilder wie diese sollen die Fans von Michael Schumacher in Erinnerung behalten. Seit seinem schweren Skiunfall lebt der frühere Formel-1-Weltmeister völlig zurückgezogen. Im Sommer hatten Kriminelle 15 Millionen Euro von der Familie gefordert. Andernfalls würden private Fotos veröffentlicht. Wegen versuchter Erpressung und Beihilfe müssen sich von heute an drei Männer vor dem Amtsgericht Wuppertal verantworten. Der 53-jährige Hauptangeklagte bekannte sich zum Auftakt schuldig. Auch sein mitangeklagter Sohn räumte eine Tatbeteiligung ein. Der dritte Angeklagte ließ erklären, er habe mit der Sache nichts zu tun. Vor allem die sportlichen Großereignisse haben dieses Jahr die Internetsuche in Deutschland bestimmt. Auf Platz 1 der deutschen Suchanfragen bei Google die Fußball-EM, gefolgt von der Handball-Europameisterschaft. Auch die US-Wahl und der Anschlag von Solingen haben die Menschen in Deutschland besonders beschäftigt. Das zeigt der Jahresrückblick des Konzerns.
Hier steht, was die Deutschen gerade so interessiert. Die Top-Suchergebnisse der vergangenen 24 Stunden. Was wir übers Jahr hinweg so googeln, verrät, wie unsere Gesellschaft tickt.
Letztes Jahr war eine der dominierenden Suchthemen der Krieg in Israel und Gaza. Heute oder dieses Jahr ist es sehr viel sportlastiger, es ist sehr viel Fußball-EM, Handball-EM.
Besonders häufig wurde dieser Name eingetippt, Entertainer Stefan Raab und sein Comeback auf die Fernsehbühne. Aber auch darum ging es, wie viele Ecken hat es denn nun, das Stoppschild? Leichte Kost, nachvollziehbar, findet Zukunftsforscher Oliver Leisse.
Ich glaube, wir leben in einer Zeit einer großen Müdigkeit, weil wir seit 2020 einfach sehr viele Probleme hatten. Und insoweit ist es gut zu verstehen, dass die Menschen eigentlich andere Themen jetzt vorziehen.
Gegoogelt wird im Alltag eher praktisch.
Es geht von Kochrezepten über Reisen, über irgendwelche Daten, alles dabei.
Meist etwas weiter hinten in den Suchtrends tauchen sie dann aber doch auf, die schweren, komplexen Themen. Bauernproteste, US-Wahl, Kriege und der Blick in die Zukunft.
Wenn wir jetzt über Zeitgeist sprechen, haben wir zum Beispiel gesehen, dass dieses Jahr noch so viel gesucht wurde nach Wahlhelfer werden oder Parteimitgliedschaften beitreten. So viel wurde noch nie davor gesucht.
Was hat die Menschen in diesem Jahr besonders beschäftigt?
Die US-Wahl, einfach ja auch ein bisschen aus Sorge, was mit der Welt passiert.
Mich hat besonders beschäftigt, was das Thema KI mit unserer Gesellschaft macht.
Durchaus ernste Themen. Und übrigens, es sind 8 Ecken.
In Oslo und Stockholm sind die diesjährigen insgesamt 12 Nobelpreise verliehen worden. In Oslo wurden die drei Co-Vorsitzenden der japanischen Organisation Nihon Hidankyo mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Organisation wird geehrt für ihren Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt. In Stockholm überreichte der schwedische König Carl Gustav den Literaturnobelpreis an die südkoreanische Autorin Han Kang für ihre intensive poetische Prosa, die die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlege. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 11. Dezember.
Das Hoch über Großbritannien dehnt sich etwas nach Süden aus. Dadurch stellt sich bei uns landesweit ruhiges Wetter ein. Heute Nacht ist es meist bedeckt oder neblig trüb, stellenweise kann es etwas nieseln. Morgen bleibt es oft grau durch hochnebelartige Wolken. Im Verlauf steigen die Chancen auf etwas Sonnenschein, vor allem am Südwestrand der Mittelgebirge und vorübergehend im Nordwesten. Dort fällt gegen Abend etwas Regen. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen +4 und -6 Grad. Morgen an den Alpen -1, auf den ostfriesischen Inseln bis zu 7 Grad. Auch am Donnerstag meist grau und stellenweise etwas Nieselregen. Im Verlauf wird es vor allem in der Mitte und im Süden regional sonnig. Am Freitag vermehrt Sonnenschein, Samstag von Nordwesten her Regen und Schnee.
In den Tagesthemen heute um 22.25 Uhr spricht Jesse Wellmer mit Olaf Scholz über seinen Spagat zwischen Kanzlerschaft und Wahlkampf. Und ein Jahr Milei. Wir fragen, wie die Argentinier auf die Bilanz ihres Präsidenten schauen.